Wer das Buch Sacharja aufschlägt, begegnet einer Zeit nach dem Exil, ein zurückgekehrtes Volk, ein unvollendeter Tempel, viel Entmutigung und zugleich großartige Zusagen Gottes. Inmitten politischer Mächte, innerer Schwäche und geistlicher Müdigkeit richtet Gott den Blick seines Volkes auf etwas Größeres als äußere Wiederherstellung, auf Christus als Zentrum seines Handelns durch alle Zeiten. Wenn wir diese Linien sehen, die von den frühen Büchern der Bibel bis zu den Propheten führen, entdecken wir, dass derselbe Herr auch unsere zerrissenen Situationen in seine Geschichte der Gnade einwebt. Gottes Plan mit seinem Volk und die Rolle von Priester und König. Wenn das Wort des Herrn zu Sacharja kommt, wird er nicht nur als Prophet, sondern ausdrücklich mit seiner Linie genannt. Im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos. Hinter dieser schlichten Notiz steht eine Geschichte. Iddo gehört zu den Priestern, die mit Zerubbabel und Jeschua aus der Gefangenschaft heimkehren. Sacharja trägt also das Erbe des priesterlichen Dienstes in sich und wird zugleich zum Sprachrohr Gottes für ein Volk im Wiederaufbau. Die Zeit ist markiert von Schwachheit, Widerstand und Entmutigung. Der Tempelbau stockt, der äußere Wiederaufbau spiegelt die innere Unsicherheit. Gerade hier lässt Gott Priester, König und Prophet zusammenkommen, Jeschua als Hohepriester, Zerubbabel als Vertreter der königlichen Linie, Sacharja als sehenden und redenden Zeugen des göttlichen Wortes. So verdichtet sich in einer kleinen, bedrängten Gemeinschaft, was Gott von Beginn der Geschichte her im Blick hat. Josua war der Hohepriester und stand für das Priestertum, und Zerubbabel, ein Nachkomme der königlichen Familie, war der Statthalter von Juda und stand für das Königtum. So gingen Königtum und Priestertum gemeinsam voran und bauten den Tempel Gottes. Auch heute, im Aufbau der Gemeinde als des Leibes Christi, brauchen wir sowohl das Priestertum als auch das Königtum. Schon in 1. Mose zeichnet sich ab, dass Gott ein Volk will, das ihn kennt und in dessen Mitte er wohnt. Zu Abraham spricht er, und ich will dich zu einem großen Volk machen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Doch dieser Segen ist nicht abstrakt. Er nimmt Gestalt an in einer Ordnung, in der Priester vor Gott stehen und Könige die Herrschaft Gottes vor den Menschen darstellen. Durch die Geschichte Israels hindurch, von den Richtern über David und Salomo bis zu den zerbrochenen Königtümern und der Gefangenschaft, scheint dieses Ziel immer wieder zu scheitern. Trotzdem lässt der Herr nicht ab, er ruft durch Propheten, züchtigt, sammelt, baut neu. In den Tagen Sacharjas wird deutlich, dass weder Priesterschaft noch Königtum für sich allein die Gemeinde Gottes tragen können, sie gehören untrennbar zusammen. Der Hohepriester nimmt die Last des Volkes mit ins Angesicht Gottes, der Statthalter aus der königlichen Linie stellt sich unter Gottes Willen, damit sein Haus gebaut wird. So entsteht inmitten äußerer Unsicherheit ein Raum, in dem Gott wohnen und von dem aus er regieren kann. In Christus erhält dieses Zusammenspiel seine endgültige Fülle. Er ist der wahre Hohepriester, der nicht mit dem Blut von Tieren, sondern mit seinem eigenen Blut vor Gott tritt, und zugleich der König, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Hebräer sagt von ihm, dass er immer da lebt, um für sie einzutreten, und zugleich bekennt die Gemeinde, der Herr hat zu meinem Herrn gesprochen, setze dich zu meiner Rechten. Im Licht Sacharjas lässt sich sagen, in Christus begegnet uns der, der unser ganzes Leben in die Gegenwart Gottes hineinträgt und der zugleich in Liebe und Autorität über uns regiert. Was in Jeschua und Zerubbabel nur angedeutet ist, wird in ihm eins, der priesterliche Dienst der Fürsprache und das königliche Handeln der Leitung. Darum ist der Aufbau der Gemeinde nicht zuerst ein organisatorisches Werk, sondern ein Geschehen, in dem Christus als Hohepriester und König Raum bekommt, in den Herzen zu wohnen und sein Leben auszuteilen. Heute setzt der dreieine Gott dieses Werk im Leib Christi fort. Wenn die Gemeinde als Tempel des Heiligen Geistes beschrieben wird, schwingt Sacharja mit, mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen. Gott baut, indem er uns an der priesterlichen und königlichen Wirklichkeit Christi teilhaben lässt. Priesterlich, wenn wir mit offenen Herzen vor ihm stehen, Schuld nicht decken, sondern ans Licht bringen und uns von seinem Wort treffen lassen. Königlich, wenn wir uns seiner Herrschaft beugen, gewohnte Sicherheiten loslassen und uns von ihm ordnen lassen, im persönlichen Leben wie im Miteinander der Gemeinde. Aus dieser verborgenen Bewegung heraus wächst ein geistliches Haus, das nicht auf menschlicher Energie, sondern auf der Gegenwart Gottes ruht. Das ist zugleich Ermutigung und leiser Ruf, Gott ist mit seinem Volk noch nicht fertig. Wo Christus als unser Hohepriester und König wirklich Raum gewinnt, wächst ein Leben, das ihn widerspiegelt, oft unscheinbar, aber von bleibendem Gewicht. Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sachaja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wer den Weg Gottes mit Israel in den Tagen Sachajas betrachtet, gewinnt eine nüchterne und zugleich tröstende Sicht auf die Gemeinde. Gott baut sein Haus nicht durch perfekte äußere Verhältnisse, sondern indem er Menschen unter die priesterliche und königliche Wirklichkeit Christi stellt. Wo Herzen sich von ihm in die Gegenwart des Vaters ziehen lassen und bereit sind, sich von seiner sanften, aber verbindlichen Herrschaft ordnen zu lassen, entsteht Raum für sein Wohnen. Selbst unvollständige, zerbrechliche Situationen können so zum Schauplatz seines Handelns werden. Das nimmt den Druck, alles selbst tragen zu müssen, und schenkt Mut, gerade im Kleinen auf den Herrn zu achten. Er ist der, der für uns vor Gott steht, und er ist der, der über uns waltet, beides zu unserem Heil. Christus, Zentrum und Fülle von Gottes Erlösung. Zwischen 1. Mose und Sachaja spannt sich ein weiter Bogen der Geschichte, aber der rote Faden ist derselbe: Gott verfolgt einen Plan der Erlösung, und im Innersten dieses Plans steht eine Person. In den Propheten verdichten sich Gerichtsworte, Trostbotschaften und Wiederherstellungszusagen. Israel erfährt Züchtigung, wird zerstreut und erniedrigt, doch Gott kündigt zugleich einen kommenden König, Knecht und Hirten an, der alles wendet. Sachaja zeichnet von Christus ein überraschend reiches Bild: Er kommt sanft auf einem Esel, er wird für 30 Silberstücke verkauft, er wird durchbohrt, über ihn klagt das Volk wie über den Erstgeborenen. Gerade durch Leid, Verwerfung und Kreuz wird er zum Mittelpunkt der Geschichte. Johannes fasst diese Wendung in einem Satz: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das Kreuz ist nicht bloß tragischer Endpunkt, sondern der Ort, an dem sich Gottes ewige Absicht zeigt. Er richtet die alte Schöpfung und eröffnet in Christus den Weg zur neuen Schöpfung. In Gottes Erlösung zur Errettung steht Christus im Mittelpunkt. Beim ersten Kommen ist Christus gekommen, um Gottes Auserwählte zu erlösen, indem er gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss. Sein zweites Kommen wird nicht der Erlösung dienen, sondern der Befreiung von Gottes Auserwählten aus der Hand des Antichristen und dem Herbeiführen einer Zeit der Wiederherstellung und des Wohlergehens. So ist Christus auch der Befreier, wodurch Christus zur Universalität wird. Paulus beschreibt diese Wirklichkeit so: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Christus ist darin nicht nur der Ausgangspunkt, sondern auch die Fülle. Von ihm her geht ein Strom des Lebens, der alles, was Gott ist, in sein Volk hineinträgt. Epheser 1 bezeugt, dass Gott Christus zum Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Was in Sachaja als Verheißung der Wiederherstellung und der Überfülle des Guten erscheint, meine Städte sollen noch überfließen von Gutem, findet in Christus seine eigentliche Tiefe. Gott gibt nicht zuerst äußeren Wohlstand, sondern teilt sich selbst mit. In unseren Erfahrungen von Züchtigung, Verlust oder Zerbruch führt er uns deshalb immer wieder an den Punkt, an dem Christus nicht nur Thema, sondern Mitte wird, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Wiederkommende. In ihm lernt die Gemeinde, dass Gottes Heil nicht in der Umgehung des Leidens, sondern im Durchgang durch das Kreuz liegt, wo der, der für uns litt, sich uns als Fülle Gottes schenkt. Die Propheten sehen zudem über das erste Kommen Christi hinaus. Sie sprechen von einem Tag, an dem der Herr eingreift, sein Volk befreit und eine Zeit des Friedens und der Wiederherstellung anbricht. So wird Christus auch als Befreier sichtbar, der beim zweiten Kommen nicht mehr zur Erlösung durch Leiden, sondern zur Befreiung und Vollendung der Erlösten erscheint. Was bedeutet das für die Gegenwart? Wir leben zwischen Kreuz und Wiederkunft, zwischen vollbrachter Erlösung und noch ausstehender Befreiung aus allen gegnerischen Mächten. In dieser Spannung trägt der Blick auf Christus als Zentrum und Fülle. Wenn er im Mittelpunkt steht, verlieren äußere Schwankungen etwas von ihrer Macht über unsere Herzen. Und wo er als Fülle erfahren wird, beginnen Trockenzeiten, Prüfungen und Grenzen, eine andere Gestalt zu gewinnen, nicht als bloßer Mangel, sondern als Raum, in dem der Reichtum Christi neu entdeckt werden kann. So wird diese Sicht auf Christus nicht zu einem abstrakten Lehrsatz, sondern zu einer leisen Einladung, die eigene Geschichte im Licht der Geschichte Gottes zu deuten. Wo Christus der ist, der schon alles getragen hat und alles ausfüllt, wird es möglich, die eigenen Wunden nicht zu verharmlosen und dennoch Hoffnung zu fassen. Die Schrift verheißt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jede Erfahrung, die uns an unsere Grenzen führt, kann zur Tür werden, durch die diese Fülle neu in unser Leben eintritt. So wächst eine stille Zuversicht, der Weg Gottes ist nicht zufällig und er ist nicht leer. In allem, was er zulässt, verfolgt er ein Ziel, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und wir als Gemeinde zu einem Raum werden, in dem seine Zentralität und seine Fülle sichtbar werden, zum Segen für viele. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Einsicht, dass Christus die Zentralität und die Fülle in Gottes Erlösungsplan ist, schenkt Orientierung, wenn vieles zerrissen und bruchstückhaft wirkt. Wer sich nicht zuerst um die Deutung einzelner Ereignisse bemüht, sondern auf den Sohn schaut, der am Kreuz das letzte Wort über Sünde und Tod gesprochen hat, findet einen festen Mittelpunkt. Und wer in den eigenen Engpässen nicht nur nach Veränderung der Umstände, sondern nach der Person sucht, durch die Gott sich selbst schenkt, erfährt etwas von der Fülle, die Epheser 1 beschreibt. So werden auch schwierige Wege nicht romantisiert, aber sie werden umfangen von der Gewissheit, in Christus hält Gott die Geschichte, und in Christus teilt er sich selbst reichlich mit. Daraus wächst stille Hoffnung und neuer Mut, in der Gemeinde nicht um Nebensachen zu kreisen, sondern ihn gemeinsam zur Mitte werden zu lassen. Gottes souveräne Führung der Nationen und die stille Treue seiner Überwinder. Wenn man die großen Propheten liest, entsteht leicht der Eindruck, die Bühne gehöre den Weltmächten. Assyrien, Babel, Persien, ihre Namen sind mit Gewalt, Krieg und Umbrüchen verbunden. Jesaja, Daniel und Sachaja öffnen jedoch eine andere Perspektive, hinter der sichtbaren Geschichte steht die unsichtbare Herrschaft Gottes. Jesaja lässt erkennen, dass die Nationen, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, letztlich in den Dienst von Gottes Absichten mit Israel gestellt sind. Siehe, die Nationen sind wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Stäubchen auf der Waage gelten sie ihm. Gottes eigentliches Anliegen gilt seinem auserwählten Volk, und doch nimmt er die Völker ernst, indem er sie gebraucht, zum Schutz, zur Züchtigung, zur Klärung. Daniel wiederum zeigt, wie die großen Reiche in Gottes Hand stehen. Im ersten Jahr des Darius betet er um Einsicht und gleichzeitig bezeugt ein Engel, ich stand ihm bei und stärkte ihn. Während Könige ihre Pläne verfolgen, begleitet Gott die Geschichte auf einer anderen Ebene und lenkt sie auf sein Ziel hin. In Bezug auf die Ökonomie Gottes im Hinblick auf sein auserwähltes Volk zeigt Jesaja, dass alle Nationen entweder positiv oder negativ auf Gottes auserwähltes Volk ausgerichtet sind. Gottes eigentliches Anliegen gilt Israel, und alle Nationen werden von Gott sowohl positiv als auch negativ zum Nutzen Israels eingesetzt. Mitten in dieser politischen und geistlichen Großwetterlage stellt Gott einzelne Menschen, deren Treue vor ihm mehr Gewicht hat als die Strategien der Mächtigen. Daniel und seine Freunde verweigern sich der Speise vom Tisch des Königs, sie beugen sich nicht vor dem Standbild, sie halten am Gebet fest, obwohl es verboten wird. In den Augen der Welt sind sie Gefangene, in den Augen Gottes werden sie zu Trägern seines Zeugnisses und zu Mittlern seiner Weisheit. Ähnlich verhält es sich in den Tagen Sacharjas. Die großen Weltreiche bleiben im Hintergrund, doch ihre Bewegungen haben das kleine Volk Juda an den Rand gedrängt. In nächtlichen Visionen zeigt Gott dem Propheten, wie seine Engel über die Erde wachen, wie die Nationen zwar sicher sitzen, aber in seinem Zorn stehen, und wie er sich Jerusalem wieder in Erbarmen zuwendet. Die äußere Bühne gehört den Mächten, doch in Gottes Augen ist entscheidend, dass einige wenige auf sein Wort hören und an seinem Haus bauen. Diese Spannung zwischen himmlischer Herrschaft und irdischer Schwachheit ist nicht nur ein Thema vergangener Zeiten. Das Neue Testament bekennt von Christus, dass er erhöht ist und weit über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft gesetzt wurde. Gleichzeitig leben die Gemeinden im römischen Imperium, werden bedrängt, missverstanden, marginalisiert. Der erste Petrusbrief erinnert, heiligt vielmehr Christus, den Herrn, in euren Herzen. Die eigentliche Auseinandersetzung spielt sich im Verborgenen ab, wessen Herrschaft prägt das Herz? Woran richtet sich die Hoffnung? Im Licht von Jesaja, Daniel und Sacharja wird deutlich, Gottes himmlische Herrschaft und die Treue weniger Menschen greifen ineinander. Gott braucht nicht die Zustimmung der Mächtigen, um seine Wege zu gehen, er sucht Menschen, die sich unter seine Hand stellen, auch wenn sie scheinbar wenig Einfluss haben. Für den Glaubenden heute kann diese Sicht eine tiefe Erleichterung bringen. Die Kräfte, die Gesellschaften prägen, entziehen sich oft dem eigenen Zugriff. Nachrichten, politische Entscheidungen, globale Krisen erzeugen leicht das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Die Schrift zeichnet ein nüchternes, aber hoffnungsvolles Bild. Die Nationen sind real, ihre Verantwortung ist groß, ihre Verfehlungen haben Folgen, und doch sind sie vor Gott begrenzt. Seine Ökonomie bleibt auf Christus und sein Volk ausgerichtet. Wo Menschen in dieser Lage still treu bleiben, sich der Götzenanbetung ihrer Zeit nicht beugen, ihre Hoffnung nicht in vergängliche Sicherheiten legen und sich nicht von Angst bestimmen lassen, wird Gottes Herrschaft im Kleinen sichtbar. So entsteht ein verborgenes Zeugnis, nicht laute Machtausübung, sondern eine Treue, die von oben gehalten ist. Gerade diese stille Beständigkeit kann andere aufhorchen lassen und zur Frage führen, welche Kraft ein solches Leben trägt. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir sind auf Erden umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Die Zusammenschau von Jesaja, Daniel und Sacharja hilft, die eigene Zeit weder zu dramatisieren noch zu verharmlosen. Mächte und Strukturen sind ernst zu nehmen, aber sie sind nicht das Letzte. Entscheidend ist, dass Gottes himmlische Herrschaft real ist und sich gerade dort konkret erweist, wo Menschen ihm im Verborgenen treu bleiben. Dieses Wissen kann Angst relativieren und Fatalismus aufbrechen. Wer sein Herz vor Christus als Herrn heiligt und die eigene Verantwortung im Kleinen wahrnimmt, steht mitten im Spannungsfeld der Geschichte, aber nicht hilflos darin. Die Hoffnung ruht dann nicht auf der Berechenbarkeit politischer Entwicklungen, sondern auf dem, der gütige und tröstliche Worte spricht und dessen Plan mit seinem Volk durch nichts aufgehalten wird. So wird aus innerer Ruhe eine stille Standhaftigkeit, die auch andere zuversichtlich machen kann. Herr Jesus Christus, du bist der wahre Hohepriester und König, der mitten in der Schwachheit deines Volkes treu bleibt und uns nicht vergisst. Danke, dass du am Kreuz zum Mittelpunkt der Geschichte geworden bist und heute deine Fülle in deine Gemeinde und in unser persönliches Leben hinein ausgießt. Wo wir Entmutigung, Schuld oder Verwirrung erleben, lass uns deine zarte, tröstende Gegenwart erkennen und darin ruhen, dass du alles unter deiner himmlischen Herrschaft leitest. Stärke in uns das Vertrauen, dass kein Weg, keine Züchtigung und keine Dunkelheit vergeblich ist, sondern von dir gebraucht wird, um uns tiefer in deine Gemeinschaft und Nähe hineinzuführen. Lass dein Licht über uns aufgehen, damit wir dich als den sehen, der alles in allem erfüllt und unsere Herzen neu mit Hoffnung und Anbetung erfüllt werden. Amen.